So, wir lassen mal noch alles sortieren. Ich lade uns ein zum Gebet. Gott, wir sind hier mit allem, was uns innerlich bewegt oder freut, wo wir dankbar sind, was uns ängstigt. Und wir brauchen ein Wort von dir. Mach du lebendig. Gieße aus deinen Geist unter uns und lehre du uns in alle Wahrheit hinein, so wie du es versprochen hast. Gib du uns ein Herz, was aufnehmen kann und was Frucht bringt, 30, 60 und 100-fältig. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen. Wir sind ja gerade in so einer spannenden Themenkomplex. Letzte Woche haben wir uns das erste Mal so sonntags mit diesem Thema der Täuferbewegung 500 Jahre gewidmet. Haben das bewusst mit dem Thema Jüngerschaft und Taufe, wie hat das Zusammenhänge, wie gehört das zusammen, wie auch nicht. Und wir haben uns dort ein bisschen in eine Geschichte hineingewagt, die für uns von unserer Gemeindetradition her eigentlich vertraut sein müsste, aber vielleicht, weil es auch 500 Jahre her ist, uns vielleicht gar nicht mehr an den Wurzeln so bewusst ist. Und wir haben letzte Woche schon gesehen, was es für eine Kostbarkeit hat, was die Täufer hergehoben haben, dass wir eine mündige und eine freie Entscheidung treffen dürfen. Und dass es etwas ist, was gerade im Mittelalter eine unglaubliche Herausforderung war, weswegen unzähligen Täufern das Leben genommen wurde, weil sie sich dafür stark gemacht haben. Und ich glaube, das ist manchmal und immer wieder wichtig, dass wir uns das auch sagen lassen und hören und das wieder neu auch in den Blickpunkt bekommen, weil wir das heute in dem Maße, zumindest in unserem Land, kaum noch merken. Es gibt andere Länder, sei es die arabische Region oder auch die asiatische, wo so eine Entscheidung und den Glauben bewusst zu wählen noch unter einem ganz anderen Einfluss stehen. Und wo es etwas ist, wo dort ganz anders ja auch mit dem Leben bezahlt wird, wenn man sich dafür entscheidet. Und das ist etwas, das bestürzt uns teilweise, es macht uns betroffen, weil wir merken, irgendwie hat das was mit Glauben zu tun und ist es immer wieder da. Und wenn wir das hören, dann ist es was, wo wir merken, ah, da leiden wir mit und gleichzeitig ist es was, was für uns so am eigenen Leib in der Intensität kaum erfahrbar ist. Und deswegen wollen wir heute einen zweiten Teil nehmen, wo wir hineinschauen und uns so ein bisschen nochmal das Thema der Täuferbewegung und die Anliegen, die sie hatten, aufnehmen. Und ich möchte dort ein Stück weitergehen und auch dieses Thema der Mündigkeit und der Freiheit nochmal in einen anderen Kontext stellen. Und ich habe uns da einen Vers mitgebracht, den Paulus an die Galater geschrieben hat, im 5. Kapitel, den Vers 1. Dort heißt es, zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Kurz einen Auszug oder einen Gedanken Richtung Galater gerichtet erstmal. Das war eine Gemeinde, die war mehrheitlich nicht jüdisch. Es war eine Gemeinde, wenn man so will, aus den Nationen, aus den Heiden. Und bei ihnen kam es vor, nachdem sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, dass dort auch manche jüdische Gelehrte und Reiseprediger, Wanderprediger durchkamen, in diese Gemeinde kamen und sie unterrichteten, dass sie das Gesetz des Mose mit den Speisevorschriften, mit den bestimmten Feiertagen oder Schabbaten und der Beschneidung 1:1 so halten sollen. Und wenn wir dann den Galaterbrief lesen, dann merken wir, dass sich da Paulus gegen diese Auslegung der Lehre ganz stark wehrt. Und dort sagt, nee, das ist nicht so. Das ist ein falsches Evangelium. Wir werden nicht gerecht, indem wir die Gesetzesvorschriften einhalten, sondern die einzige Grundlage für die Gerechtigkeit vor Gott und für unsere Beziehung zu Gott und in der Gemeinschaft zu sein mit Gott, ist das Kreuz Jesu Christi. Ist, dass er sich hinhängen lassen hat für alle Schuld, für alle Sünde dieser Welt, für dein und für mein Mist und dafür bezahlt hat und diese Beziehung zu Gott gereinigt hat. Das ist die einzige Grundlage. Und Paulus macht in seinem Galaterbrief deutlich, dass das Gesetz uns nicht gerecht machen kann. Die Möglichkeit des Menschen, es perfekt einzuhalten und sich nach jedem einzelnen Punkt zu richten, das scheitert. Das zeigt uns das Alte Testament von vorne bis hinten. Und ich glaube, Gott hat dieses Alte Testament uns auch so übermittelt, dass wir das bis ins kleinste Detail dann auch wirklich verstehen. Dass bei aller Mühsal, bei aller Anstrengung, bei allem, wo wir uns mühen, dieses Alte Testament mit seinen Gesetzesvorschriften, diesen Bund, den Gott auf Sinai aufgerichtet hat, diesen zu halten, ist dem Menschen nicht möglich. Er versagt dort immer wieder. Und deswegen muss Gnade Gottes woanders herkommen. Es muss eine andere Wurzel, eine andere Quelle haben. Und deswegen kam Jesus in diese Welt. Er ist es, der rettet. Er ist es, der erlöst. Er ist es, der mit Gott im Himmel versöhnt. Deswegen ist er Mensch geworden. Uns zu Guten. Ein paar Verse weiter, nach dem Vers, den ich uns eingangs gelesen habe, in Galater 5, Vers 6, da heißt es, und da macht es Paulus in einem Vers ganz deutlich, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Dort, wo der Mensch von Forderungen des Gesetzes frei geworden ist, dort wird er frei, den anderen in der Liebe zu dienen. Und wo er das tut, erfüllt er das Gesetz gleich mit. Und dann wieder ein paar Verse später, Galater 5, Vers 13 und 14. Denn, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir müssen zu dieser Liebe befreit werden. Wir werden zu dieser Liebe zum Nächsten befreit, indem wir von Gott diese Liebe empfangen, die aus seinem Kreuzestod und aus dieser Versöhnung, die er auf Golgatha erwirkt hat, indem wir daraus schöpfen und indem das unsere Quelle ist, indem wir uns dort stillen lassen und unser Herz zur Ruhe kommt. Und dort empfangen wir diese Liebe Gottes, die wir absolut nicht verdient haben, die wir absolut nicht erarbeiten und erleisten können, sondern die uns nur geschenkt werden kann. Und dann ist es etwas, wo die Liebe Gottes in uns Gestalt gewinnt. Wo das befreiende Wort dir ist vergeben gesprochen wird. Dort ist es etwas, wo mein Blick von meiner Begrenztheit und von meiner, ja, von meinen Zwängen und von dem, was ich alles nicht kann, hingeht auf die Größe Gottes und was er kann. Dann wäre ich frei. Frei zu lieben, frei den nächsten Blick zu nehmen und zu schauen, wie geht's dem, was braucht der. Gottes Gnade allein gelügt. Das ist die große Erkenntnis, die Paulus im Galaterbrief offenbart, die er in seinen Briefen immer wieder zeigt und von vorn bis hinten einmal durchspielt, damit es auch der Letzte kapiert. Und das war aber auch etwas, das haben die Täufer ganz neu entdeckt. In einer Zeit, wo Glaube eben nicht freiwillig war. Wo Glaubenswahl nicht gegeben war zu dem Zeitpunkt. Dort sind sie zusammengekommen und haben das Wort Gottes studiert. Sie haben gelesen, sie haben sich darüber ausgetauscht. Und dann haben sie gemerkt, dass in ihrer Zeit auch manches Joch der Knechtschaft vorhanden war. Und das wollten sie weghaben. Die kirchliche Tradition war, dass die Erlösung durch die Taufe von der Kirche gespendet wird. Die Kirche mit ihren Sakramenten, die große Heilsvermittlerin. Die Täufer erkannten, dass das Neue Testament etwas anderes lehrt. Erlösung und Rettung kommen durch den Glauben, der der Taufe vorausgeht. Das hatten wir letzte Woche ja durchaus schon mal angeguckt. Und das hat einen riesigen Zwist hervorgebracht. Das war eine riesige Spannung, die da plötzlich aufging in dieser Zeit. Und wir hatten letzte Woche schon mal kurz geschaut, warum. Weil das ganze Sozialsystem und die ganze Erfassung der Menschheit und alles Mögliche damit zusammenhing, dass Kinder getauft wurden und damit der Nachwuchs geregelt wurde in der Kirche, dass die Glieder beständig blieben. Und jetzt ist es was, wo dort eine Gruppe kommt und die sagt, nee, Glaube muss erwählt werden. Glaube muss ganz bewusst selber angenommen werden. Dieses Geschenk, was Jesus gemacht hat, dazu muss ich selber aus dem Herzen her Ja sagen. Und dann war es was, wo die Täufer aufgrund dieser Erkenntnis schwer verfolgt wurden. Und das geht in manchen Punkten bis heute. Und ich glaube, ein Grund, und wir hatten am Mittwoch in der Bibelstunde drüber gesprochen, warum ist denn das so ein heißes Thema? Was sind die Gründe dafür, dass so eine harte Verfolgung kommt und dass mitunter heute noch, wenn man über dieses Thema Kindtaufe oder Säuglingstaufe und Glaubenstaufe spricht, warum ist denn das so ein großer Punkt? Den gesellschaftlichen Aspekt habe ich schon mal kurz benannt. Durch Kaiser Konstantin war Christentum keine freiwillige Religion mehr. Es war nicht was, was man freiwillig wählen durfte, sondern es war eine Zwangsreligion geworden. Jeder musste getauft werden und wer das nicht wollte, der wurde verfolgt und wahlweise hingerichtet. Und so war die Zeit bis ins Mittelalter hinein eine Zeit, die 1000 Jahre prägte, wo nicht gefragt wurde, willst du das oder willst du es nicht, sondern es wurde einfach gemacht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass daraus eine Theologie in der Kirche entstanden ist, dass gesagt wurde, Gott in der Taufe wendet sich ja dem Täufling zu und wirkt gnadenvoll und heilvoll an ihm. Und wenn ich jetzt das mit einer eigenen Glaubensentscheidung nehme und dort mich nochmal taufen lasse, würde ich ja negieren, dass Gott im ersten Teil der Taufe oder in dem Säuglingstaufe schon gewirkt hätte. Und im Endeffekt ist das so ein kleines bisschen die Schwierigkeit, finde ich, weil es wird dort gesagt, weil Gott schon gewirkt hat, darf man das nicht nochmal machen. Das Ding ist aber, die Bibel, ja, sie lehrt, dass wir in der Taufe Gottes Handeln auch erleben. Das ist richtig. Aber die Bibel lehrt immer, dass davor eine eigene Glaubensentscheidung getroffen wurde. Und das heißt, wir nehmen hier einen Teil, schneiden den ab und machen eine Praxis und versuchen, die zu erklären, indem wir einen Teil der Bibel weglassen. Und ich glaube, das ist schwierig. Und deswegen ist es etwas, wo allein jetzt dieser Satz zu sagen, ja, weil Gott in der Taufe schon mal gehandelt hat, darf ich mich nicht nochmal taufen lassen, ist etwas, wo ich etwas hineinlege in die Taufe, wo Gott ja aber eine ganz andere Reihenfolge in seinem Wort vorgibt. Wo ich etwas aus der Bibel herausnehme, weil es mir in dem Moment in meinen Kram passt und in meine Praxis passt und ich dort eine Art Heiligung dadurch vollziehe. Und ich glaube, das ist ein falscher Weg. Ich glaube, es geht nicht in erster Linie darum, dass wir unser Leben, so gut es geht, mit irgendwelchen Bibelstellen begründen, sondern es geht darum, dass wir die Bibel lesen, sie wahrnehmen und dann dem folgen, was dort steht und unser Leben danach ausrichten. Und das ist dann die Absage an die Taufe, ohne dass ich vorher eine Entscheidung treffen durfte. Ohne dass der Glaube wachsen konnte. Ohne dass ich selber begründet sagen konnte, ja. Und warum das heute in manchen Gemeinden und in mancher Kirche noch so schwierig ist, kommt auch daher, und das ist jetzt ein eher betrüblicher Faktor, dass in der Confessio Augustana, wer das noch nicht gehört hat, ich erkläre es euch, das ist eins der hohen Schriften und ich sag mal Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche in der Reformationszeit. Es waren ja viele Streitigkeiten. Einmal das, was Luther gelehrt hat gegenüber der katholischen Kirche, da haben wir schon viel gehört, weil das ja etwas ist, was uns gesellschaftlich auch immer wieder begegnet und was irgendwie ein hohes Gut und eine hohe Tradition in unserem Land ist. Und gleichzeitig aber auch Luther gegenüber den Täufern und dieser etwas kleineren, unscheinbareren Gruppe, die schnell in den Hintergrund kommt. Und die Confessio Augustana wurde dann von Philipp Melanchthon, das war ein Mitstreiter Luthers, auch ein sehr, sehr gelehrter Mann, der hat dann versucht, dort ein Dokument zu verfassen, um die Widersprüche einmal von Täuferseite, aber auch von katholischer Seite quasi zu kommentieren und dort die lutherische und die heute evangelische Sicht, würde man sagen, darzulegen. Das ist ein relativ großes Dokument. In manchen Punkten findet man es in kleineren Auszügen jetzt häppleweise schön im Internet. Wenn man die Originalfassung will, muss man ein kleines bisschen mehr suchen. Und da ist es etwas, wo zum Thema der Taufe wird etwas kommentiert. Oder da schreibt Melanchthon Folgendes. Denn unser Volk ist, Gottlob, unterrichtet durch Gottes Wort wieder die gottlosen Rotten derselben mörderischen Bösewichte und so wir viel andere Irrtümer der Wiedertäufer dämpfen und verdammen, so haben wir den doch sonderlich wieder sie erstritten und erhalten, dass die Kindertaufe nicht unnütz sei. Also dort ist eine Auseinandersetzung, die Melanchthon macht, und das ist erstmal schön deutsch, wo man sagt, alter Falter. So, was heißt das hier? Melanchthon hält fest, unser Volk, also die Glaubensüberzeugung, die wir leben. Gottlob, also zum Lob Gottes oder dankbarerweise hat Gott unterrichtet durch uns, das Wort Gottes, wieder die gottlosen Rotten, also wieder diese gottlosen Menschen, diese Banden, die sich da zusammensetzen, derselben mörderischen Bösewichte. Also da wird eine Gruppe skizziert, die gottlos sind und die mörderische Bösewichte sind. Also das sind jetzt nicht gerade die leichten Bezeichnungen für Gruppen. Ne? Also das ist schon, wo man sagt, heute würde der ein oder andere wahrscheinlich dort eine Volksverhetzung an den Hals kriegen, aber sei dahingestellt. Und dann heißt es hier, so viel wir andere Irrtümer der Wiedertäufer dämpfen und verdammen. Also das heißt, in diesem Kontext werden die Wiedertäufer mit gottlosen Rotten und mörderischen Bösewichten gleichgesetzt und das, was sie lehren, ist zu verdammen und zu verwerfen oder zu dämpfen. Heute in den Übersetzungen ist es etwas, dass die Überzeugung, die die Wiedertäufer haben, verworfen werden sollen. Warum sage ich uns das? Aus dem einfachen Grund, weil es so ist, dass in einer Ordination heutzutage im lutherischen Bereich die Pfarrer auf diese Bekenntnisse ordiniert werden. Das heißt, das sind Bekenntnisschriften, die quasi eigentlich von ihrer Ordination berücksichtigen und leben sollen. Dankbarerweise muss man auch dazu sagen, dass nicht jeder Pfarrer das eins zu eins so übernimmt, sondern dass die da auch einen differenzierten Umgang damit pflegen. Aber es ist auch ein Grund, warum in den Kirchen es teilweise so ist, dass die Wiedertäufer bzw. die Baptisten oder die Täuferbewegung nach wie vor mehr als kritisch gesehen wird. Und manche sogar vom Abendmahl ausgeschlossen werden, weil sie sich haben nochmal taufen lassen. Das kommt ein Stück aus dieser Wurzel, sicherlich nicht die einzige. Aber da merken wir, mit welchen Geschossen damals geschossen wurde und wir merken auch, was das mitunter für eine Auswirkung bis heute hat. Gleichzeitig muss man aber auch festhalten, dass im Aufeinanderzugehen und im Gespräch miteinander schon manches passiert ist. Aber ich möchte uns das so ein bisschen mitgeben, damit wir wissen, was sind so die Wurzeln, was sind die Dinge, mit denen wir vielleicht heute noch zu kämpfen haben. Was sind so das Erbe, was da ist. Und dieses Festhalten, dieser Tauferkenntnis ist ein wichtiger Punkt. Mündigkeit und Freiheit, das haben die Täufer herausgeholt, das haben sie entdeckt. Und dann war es etwas, und das müssen wir heute noch einziehen, Wenn wir von Mündigkeit und Freiheit sprechen, dann sprechen wir häufig von einer Freiheit, die sagt, du kannst tun und lassen, was du willst. Freiheit bedeutet, mach, was du willst und dann bist du frei. Lassen wir uns den biblischen Gedanken, was Freiheit bedeutet, sagen und auch verstehen, dann müssen wir hier was anderes festhalten. Die Bibel, Paulus, lehrt uns, dass die Freiheit immer mit Verantwortung einhergeht. Wir werden befreit, um Verantwortung zu übernehmen. Wir werden befreit zum Dienst am anderen. Bonhoeffer hat das mal gesagt, es ist zuerst die Freiheit des anderen, die dem Christen eine Last ist. Es geht, unsere Freiheit wird dort begrenzt, wo die Freiheit des anderen aufhört oder anfängt, so rum. Das heißt, wir müssen, wenn wir von Freiheit sprechen, können wir nicht sagen, ich tue und mache, was ich will. Und wir leben ja gerade in einer Gesellschaft, wo es sagt, ich darf alles machen, was ich will. Und wir merken, wie übergriffig das mitunter ist. Wir merken, wie das mich in meiner Weise manchmal so tief betrübt und berührt, wo ich sage, eigentlich will ich das nicht. Ich will, also du kannst es von mir aus machen, aber lass mich damit zur Ruhe. Lass mich in Frieden damit. Und da merken wir, wo wir in einer Gesellschaft leben, die so von der Selbstsüchtigkeit geprägt ist, wo es darum geht, weil ich der Meinung bin, ich darf frei sein. Darf ich machen, was ich will, auch zum Leidwesen des anderen. Und da würde die Bibel sagen, stopp, das ist eine Überzeichnung. Wir sind frei gemacht von Jesus, vom Gesetz, zum Dienst an anderen. Wir sind frei gemacht, um Verantwortung zu übernehmen im Reich Gottes und in der Gesellschaft und in der Gemeinschaft, in die Gott uns hineingesetzt hat. Wenn Gott frei macht, macht er frei zum Dienst. Die Freiheit ist eben nicht selbstsüchtig. Und das fordert uns gleichsam heraus. Weil das bedeutet, ich muss immer wieder nachdenken und gucken, was bedeutet es denn, wenn das die Freiheit ist, zu der mich Gott befreit hat, was bedeutet es denn, der Gemeinschaft zu dienen? Was bedeutet es denn, in dem Moment von mir wegzuschauen hin zum Nächsten? Dieser Glaubensvollzug und Lebensvollzug, der fordert eine Mündigkeit, das heißt, ich muss selber zum Nachdenken und durch Nachdenken zu einem Punkt kommen, wo ich merke, okay, das ist meine Position. Und dann ist es aber auch etwas, wo ich auf den anderen schaue und gucke, und wie kann ich den anderen jetzt segnen? Wie kann ich dem anderen Gutes tun? Wie kann ich dem anderen helfen? Das braucht immer wieder Begegnung mit Gottes Wort. Was sagt uns das? Und gleichzeitig aber auch dieses tiefe Nachdenken und das Wahrnehmen, was sind denn die Nöte? Was sind denn die Dinge, die der andere vielleicht gerade braucht? Dort nachzufragen, auf den zuzugehen. Ein verantwortungsvolles Leben ist nicht belanglos, sondern es ist ein Leben, was Gott uns schenkt und wo wir auf ein Ziel zugehen. Wo unser Leben eine Führung bekommt und wo wir nicht ziellos durch die Gegend rennen. Weil wir wissen, unser Leben soll dienen dazu, dass der Nächste und der andere Gott erfährt durch meine Liebe, die ich ihm gebe. Und das ist etwas, das können wir bei den Täufern in einer Art und Weise lernen, was mich begeistert. Denn urtümlicherweise ist es so, dass überall, wo Täufer sich zusammengefunden haben, kam es dort raus, dass die immer in kleinen Gruppen zunächst erstmal sich gefunden haben, das Wort Gottes studiert haben, darüber geredet haben, diskutiert haben, überlegt haben, was bedeutet denn das jetzt für uns in dieser Situation? Und was bedeutet es, wie sollen wir das leben? Das war nicht einfach nur ein Kopfwissen anreichern und sagen, ja, haben wir mal gehört, dass das so ist, sondern es war etwas, wo sie sich so miteinander auseinandergesetzt haben, mit dem Wort Gottes und mit sich selber, dass sie klare Handlungsempfehlungen hatten, was es bedeutet, jetzt eine Gemeinschaft zu sein, die das lebt. Und dann kamen immer wieder kleine Gruppen und diese kleinen Gruppen, die waren so ja, stark und eng zusammen, dass das eine ganz heilsame Gesellschaft wurde. Und dort war es so, dass sie sich teilweise auch in dann größeren Kommunen zusammenfinden. Jakob Hutter ist da einer derjenigen, der dort unglaublich ja, mit einer Gruppe gearbeitet hat und wo dann, ich glaube, das ist bei diesem Hoffnung Leben gewagt, was dort hinten steht, diese Geschichte von Jakob Hutter, lest die ruhig gern mal nach. Dort ist es etwas, wo die aufs Land gegangen sind und gesagt haben, hey, wir wollen dort als Gemeinschaft leben. Und die haben sich gefunden und dann war es etwas, wo die durch ihre Gewerbe, die sie hatten, ein gutes Leben sich aufbauen konnten, weil sie fähig waren, mit ihren Händen und mit ihren Talenten etwas anzufangen. Und das Interessante, was ich dort finde, ist, dass diese starke Gemeinschaft, die sich dort gefunden hatte, dann fähig war, sozial Schwache und Ausgegrenzte mit aufzunehmen und sie mit hindurchzunehmen. Warum? Weil sie selber in sich stark waren. Weil sie selber dort eine Gründung gefunden haben und weil sie dort gemerkt haben, hey, wir sind in Gott gehalten, Gott versorgt uns. Die waren also so weit gekommen, dass sie gesagt haben, und jetzt sind wir bereit und wir nehmen Leute mit auf und wir dienen ihnen daran, wo sie es eben schwer haben, wo sie es nicht einfach haben. Wir schauen bewusst hin und wir integrieren Leute in unsere Gemeinschaft. Und das ist etwas, das verbindet sowohl die Urgemeinde als auch die Täuferbewegung im Mittelalter und uns heute. Gemeinschaft war zu allen Zeiten ein wesentlicher Faktor, damit Gemeinde Jesu aufblühen kann. Und dort, wo Gemeinschaft gesund wurde, wo sie eine Gründung hatte und wo sie dann frei wurde, um auf den anderen zu schauen und dem anderen zu dienen, dort war es immer etwas, wo andere inkludiert wurden, wo sie hineinkommen durften und wo sie heil werden konnten. Warum? Weil sie in ein gesundes Gefüge kamen. Also es ist für uns als Gemeinde Jesu heute wichtig, in Gemeinschaft immer wieder zu investieren, Gemeinschaft ganz bewusst zu suchen und dann zu schauen, hey, wo können wir Leute mit hineinnehmen? Was braucht derjenige? Was hat er nötig in dem Moment? Und auf freundschaftlicher Ebene dort einzuladen und zu sagen, hey, da gibt's was, das befreit erstmal von dem eigenen Kampf, den ich kämpfe. Warum? Weil ich plötzlich in der Gemeinschaft abtauchen kann und dort nicht muss. Sondern ich darf erstmal sein. Und in einer Gesellschaft, wo du immer musst, immer Leistung bringen musst, immer der sein muss, der liefert, immer der sein muss, der kann, dann ist es in der Gemeinschaft auch mal gut, da zu sein und zu sagen, hey, ich bringe ein Stück was ein, ja, aber mir wird so viel geschenkt. Mir wird so viel gegeben. Das ist der eine Punkt. Der kommt aus einer Mündigkeit, aus einer Freiheit und dann der Verantwortung für den Nächsten. Und dann ein zweiter Gedanke oder ein weiterer Gedanke, 1. Petrus 3, Vers 15, auch das ist etwas, was die Bibel uns lehrt, was wir in der Gemeinde Jesu bei den Täufern und was für uns heute eine Aufgabe ist. Heiligt den Herrn Jesus Christus, heiligt den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Der Kontext dieses Briefes ist, dass Paulus den 1. Petrusbrief schreibt und in dem 1. Petrusbrief geht es unglaublich viel um das Leiden der Gemeinde Jesu. Petrus schreibt an eine leidende Gemeinde. Sie werden verfolgt, verlacht, verhöhnt. Und trotzdem ist es etwas, wo Petrus jetzt sagt, nicht Rückzug ist angesagt, sondern ermutigt die Christen und er fordert sie auf, eben nicht Wagenburg-Mentalität, sondern alle Zeit bereit zu sein, von Jesus Christus Rechenschaft abzulegen. Alle Zeit fähig zu sein, die Hoffnung, die in einem ist, zu bezeugen. Also nicht vor Angst einigeln, sich fürchten vor den Menschen, sondern an Christus festhalten und ihn mutig bekennen. Immer mit dem Blick auf Jesus hin, auf diese lebendige Hoffnung, auf diese Welt, die alles überstrahlt, auf die wir zugehen, nämlich auf diese Ewigkeit bei Gott. Und das als Zielpunkt, als Hoffnungspunkt zu haben und dort festzuhalten. Und diese Hoffnung dann mutig hineinzutragen in diese Welt. Bei den Täufern, das hatte ich ab und zu schon jetzt mit erwähnt, sah das so aus, dass sie Bibel gemeinsam gelesen haben, dass sie um die Bedeutung der Worte gerungen haben, dass sie miteinander diskutiert haben Und in dieser Diskussion ist es etwas gewesen, sie haben gemerkt, wie ein Fundament in ihnen wächst. Ein starkes Fundament. Überzeugungen, die aus dem Wort Gottes gespeist wurden. Und die haben sie dann begeistert weitergegeben. Wir können uns das vielleicht vorstellen wie so ein Schatzsucher. Die sind ins Wort Gottes gegangen und haben einen Schatz gesucht. Sie haben diesen Schatz gefunden und als sie den Schatz gefunden haben, was haben sie gemacht? Schnell weg, dass mir niemand wegnimmt. Nee, sie haben diesen Schatz genommen und sie haben gesagt, guck mal, was Cooles ich gefunden habe. Guck mal, das ist etwas total Wertvolles, was Gott uns eigentlich geben möchte. Was er dir gibt, was er mir gibt. Andersrum, was er mir gibt und was er dir gibt. Ich muss es zuerst empfangen, ich muss begeistert davon sein. Um es weitergeben zu können, um davon reden zu können. Und wenn diese Begeisterung und dieses Feuer Gottes dort angezündet ist, dann ist es etwas, wo selbst die Umstände mich dort nicht hindern. Die können es mir schwerer machen. Aber es ist etwas, wo diese Begeisterung sich durchsetzt und wo diese Begeisterung sich durchträgt auch durch alle Bedrohungen hindurch. Die Täufer haben immer wieder mit dem Tod zu kämpfen gehabt. Die wurden immer wieder verfolgt, die wurden gefangen genommen und nicht wenige wurden verbrannt, ertränkt oder auf eine andere Art und Weise hingeschlachtet. Aber sie wussten, und das ist ein Punkt, der uns, glaube ich, als Kirche heutzutage abgegangen ist, sie wussten, dass diese Station hier nur eine Zwischenstation ist, dass die eigentliche erst kommt. Und dafür haben sie alles eingesetzt. Ihnen war diese himmlische Realität und diese Ewigkeit bei Gott und vor Gott so ein Wert und so eine Klarheit, dass sie dort sagen konnten, wir können alles erdulden, was uns in dieser Welt passiert. Wie ist es mit uns heute? Diese Aufforderung des Petrus besteht nach wie vor. Wir sollen Christus bezeugen. Und dann ist aber diese unbequeme Frage, was lässt uns heute lieber schweigen, als über Glauben zu reden? Was könnten die anderen von uns denken? Was, wenn ich was sage und die sind dann mürrisch? Vielleicht habe ich ja nicht die richtige Antwort. In vielen Punkten, die uns zum Schweigen bringen, geht es im Endeffekt darum, ob wir gut wegkommen am Ende. Und ihr Lieben, das muss am Kreuz sterben. Und das sollte unser Herz eigentlich brechen, dass wir so selbstzentriert sind. Sind wir sprachfähig, um in die gesellschaftlichen Nöte unserer Zeit hineinzusprechen? Haben wir uns die Frage mal gestellt, was ist denn eigentlich das, was unsere Gesellschaft gerade plagt? Und haben wir mal versucht, eine Antwort darauf zu finden? Sind wir vielleicht genau da in Gespräche gegangen und haben gesagt, hey, was können wir dort ändern? Was können wir dort vielleicht auch darauf antworten? Wie können wir auf manche Situationen eingehen? Was wäre eine gute Antwort? Oder ist es etwas, wo wir sagen, ja, können wir eh nicht ändern? Das ist im Endeffekt, wenn wir diese Einstellung haben, ist es eine Lieblosigkeit dem Nächsten gegenüber, weil er uns egal ist. Nehmen wir wahr, was die Menschen umtreibt und versuchen wir im Angesicht Gottes durch Gebet von Gott Antworten darauf zu finden. Beten wir darum. Jetzt ist genug mit den anstrengenden und bösen und schwierigen Fragen, die uns erstmal Unwohlsein hervorbringen, hin wieder auf dieses Evangelium, auf diese Botschaft Gottes, die er uns gegeben hat, die er uns als Talent anvertraut hat, die wir austeilen sollen, die wir hineinsprechen sollen in Situationen. Es ist die beste Botschaft. Es ist diese Botschaft, die diese Hoffnungslosigkeit dieser Welt zerstört. Warum? Weil sie eine lebendige Hoffnung verkündigt. Eine Hoffnung, die eben nicht im Zeitgeist untergeht, sondern die diesen Zeitgeist überwunden hat. Und die uns eine Perspektive gibt, die selbst den Tod überwunden hat. Wo selbst der letzte Schrecken der Menschheit genommen wird. Wo es Trost und wo es Hoffnung gibt, die über dieses Leben hier hinausgehen. Diese Hoffnung tragen wir in unserem Herzen, weil Jesus in uns wohnt. Lasst uns diese Hoffnung hinausbringen. Und dabei ist diese Hoffnung, die wir da haben, nicht Vertröstung. So nach dem Motto, ja, später nach dem Leben, also wenn dann hier alles mal vorbei ist, dann wird es vielleicht geschehen. Nee, diese Hoffnung beginnt im Hier und Jetzt. Diese Hoffnung ändert hier Dinge, wenn sie geglaubt und aufgenommen wird, was Gottes Wort sagt. Sind da trotzdem herausfordernde Situationen dabei, ohne Zweifel. Aber dort, wo wir in Gott und in ihm gegründet sind, dort finden wir immer wieder Zuspruch und dort finden wir immer wieder dieses, ich bin bei dir, geh weiter, sei mutig und stark und vertrau mir. Ich bin derjenige, der Himmel und Erde überwunden hat. Seid alle Zeit bereit, Rechenschaft zu geben über die Hoffnung, die in euch lebt. Vielleicht ist das ein Punkt, der uns jetzt in der nächsten Woche mitgibt, ein paar Gedanken mitgibt, wo wir sagen, hey, was sind die Sachen, die wir wahrnehmen jeden Tag? Was sind die Klagen, die ich jeden Tag höre? Und die nicht einfach nur durchrauschen zu lassen, sondern dort mal zu hören, was ist das eigentlich, was da ausgedrückt wird? Gibt es da vielleicht eine Antwort, die uns Gott biblisch gibt, die wir in der Schrift sehen? Das Neue Testament, das Leben der Teufel und wir heute. Die Gesellschaft seitdem hat sich geändert. Aber die Aktualität, die uns Gott in seinem Wort anbietet und die er da drin hingestellt hat, die ist nach wie vor dieselbe. Und sie hat nach wie vor dieselbe Kraft, weil Gott lebendig ist, weil Gott lebt. Wenn wir von Mündigkeit, wenn wir von Freiheit für die Verantwortung des Nächsten oder für den Nächsten reden, von einem Leben aus der Bibel ausgehen und das in unserem Leben implementieren wollen, wenn das unsere Stärke sein soll. Und wenn wir dann begeistert davon reden, dann bin ich mir sicher, dass es etwas ist, wo Menschen merken, dass das was hat und dass da etwas dabei ist, wo sie merken, hey, da ist eine große, große Begeisterung. Und da ist etwas, das trägt. Und das dürfen wir mit unserem Leben verkünden. Gott lebt und er will zu den Menschen. Wir haben diese erste Predigt von letzter Woche mit dem Gedanken von Missio Dei angefangen. Es ist Gottes Mission in dieser Welt. Gott zu den Menschen. Und das ändert sich nicht. Und Gott lädt uns ein und er fordert uns auf, dass wir ihm darin nachfolgen und danach suchen, diese Botschaft zu ihm zu bringen, von ihm rauszubringen. Und dazu segne uns Gott mit seinem Geist und gebe uns Kraft und Mut und diese Betroffenheit, dass wir das nicht einfach nur hinnehmen, dass es einfach so ist, wie es ist, sondern dass wir dort suchen im Gebet nach einer Antwort. Amen. Wir danken dir für die Erlösung, die wir aufnehmen durften und die du uns geschenkt hast aus Gnade. Und wir bringen dir unsere Herzen mit allem, was uns ängstigt, mit allem, was uns in Beschlag nehmen will. Und wir halten sie dir hin. Wir kommen zu dir, dem König unseres Herzens, und wir bitten dich, Herr, bring in Ordnung und reinige du. Und hilf uns, dass uns das wichtig ist, was dir wichtig ist. Dass uns das betroffen macht, was dich betroffen macht. Dass wir dort sind, wo du sein willst. Befähige uns durch deinen Geist dazu. Wieder neu, wir brauchen das. Amen. Wir haben von dieser lebendigen Hoffnung gehört. Und ein Vers, der mich da immer wieder begeistert und der mich immer wieder ja irgendwie tief abholt, ist der Segen, den Paulus weitergibt in Römer 15, Vers 13. Dort schreibt er, der Gott, der Hoffnung schenkt, erfülle euch in eurem Glauben mit lauter Freude und Frieden. So soll durch Hoffnung über alles Maß hinaus wachsen, so soll eure Hoffnung über alles Maß hinaus wachsen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und darum bitten wir dich, Gott der Hoffnung, erfülle du uns mit einem neuen Maß im Heiligen Geist. Beschenk du uns, dass wir das hinaustragen und diesen Frieden in die Welt verkündigen, wo so viel Streit und Zank und Hass ist. Wir ehren dich darüber und wir brauchen dich. Amen. Einen schönen Sonntag euch, ihr Lieben, und einen guten Wochenstart.